Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Daniel und ich darf heute mit euch in den Psalm reinschauen, der gerade gelesen wurde. Aber bevor ich das tue, möchte ich den Musikern hier ein großes Dankeschön aussprechen. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, in der Lokalkirche im Prototyp oder zu Hause, aber mir ist so, dass ich regelmäßig, wenn ich hier im Studio bin und Musiker musizieren, eine Gänsehaut bekomme. Das war heute wieder der Fall. Und ich finde das einfach unbeschreiblich schön und möchte einfach Danke sagen für die Mühe, die ihr euch gebt. Nicht nur denen, die jetzt gerade heute gespielt haben, sondern grundsätzlich allen Musikern bei Mosaik. Vielen Dank euch, danke auch an die Techniker und alle anderen Leute, die das hier mit möglich machen. Egal, wie klein du vielleicht zu sein scheinst als Rädchen in diesem ganzen Getriebe, was hier aufgezogen wird während Corona, ihr macht Kirche mit möglich und ihr macht auch Kirche mit aus. Und ich möchte einfach nur Danke sagen für die schönen Momente, die ihr uns auch in der Zeit immer wieder schenkt. Genau. Wir sind in der Predigtreihe, wo wir uns auch Lieder anschauen. Also Musiker, die schon ein bisschen älter gewesen sind, vor ein paar tausend Jahren gelebt haben, Lieder gedichtet haben. Und diese Lieder, die haben sich nicht nur eingebrannt in die Herzen damals, sondern sie wurden auch verschriftlicht in der Bibel. Und eines dieser Lieder, das wir uns heute anschauen, das ist der Psalm 127, ein altes Pilgerlied. Und das Besondere in diesem Lied ist, dass der Pilger auf der Reise zum Tempel, die er dreimal im Jahr angetreten ist, versucht in Worte zu fassen, welche Bedeutung Gott in seinem Berufsalltag spielt. Also er versucht, Glaubensleben und Arbeitsleben zusammenzubringen. Und das finde ich extrem spannend, weil irgendwie drückt er damit auch eine Sehnsucht aus, die ich selber für mich habe, dass diese, ich nenne sie mal Gott-Momente, die wir hier vielleicht am Sonntag erleben oder wann auch immer du dir diesen Stream anschaust, dass diese Momente nicht nur kurz da sind, dann wieder verpuffen, sondern dass wir irgendwie erleben, dass Gott auch mit uns in die Woche geht, mit uns in die Arbeitsaufträge geht, in die Projekte, in die Studiererei oder was du sonst alles gerade für Mühen in deinem Leben hast. Und ich möchte Gott einfach am Anfang der Predigt bitten, dass genau das auch passiert und wir immer mehr erleben, dass er nicht nur ein Gott der Sonntage ist, sondern auch ein Gott der Berufstage. Und darum bete ich ihn. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns diese alte Liedersammlung gegeben hast. Ich danke dir für diese Magie, die von Liedern ausgeht und die Worte, die dort gefunden werden, die manchmal schon fast wehtun und uns herausfordern in ihrer Radikalität, aber uns trotzdem auch immer wieder auf unsere Wurzeln besinnen, auf das, worauf wir gegründet sind und uns helfen, Mensch sein, aber vor allem auch Mensch vor dir sein, neu zu entdecken. Und ich bitte dich, dass das, was hier passiert, dass es uns hilft, dich auch unter der Woche zu sehen, in den verschiedenen Jobs, in den verschiedenen Anforderungen, die wir jeden Tag auch irgendwie erledigen müssen. Dass es nicht bei so einem privaten, spirituellen Moment bleibt, sondern dass das, was du tust, ausstrahlt in unseren Alltag. Danke dafür, dass du da bist. Amen. Es gibt Anstrengungen, die sich nicht auszahlen. Zähneputzen zum Beispiel ist so eine Sache. Also meine Frau, die putzt richtig vorbildlich die Zähne mindestens zweimal am Tag. Und bei mir so, ich putze ungefähr jeden zweiten Tag die Zähne. Und trotzdem ist sie die erste von uns beiden gewesen, die jetzt eine Kariesdiagnose bekommen hat. Ich habe mich natürlich jetzt nicht gewundert, weil ich wusste ja, dass Zähneputzen überbewertet ist. Aber als ich dann selber einen Zahnarzttermin gehabt habe, hat die Zahnärztin sich köstlich amüsiert, hat gemeint, Herr Stegner, das ist schon irgendwie unfair bei Ihnen und Ihrer Frau. Eigentlich dürften Ihre Zähne gar nicht so in so einem guten Zustand sein. Aber keine Sorge, wenn Sie so weitermachen, dann werden die auch noch ausfallen. Und ich denke, da hat sie recht gehabt. Aber obwohl man jetzt natürlich bei der Geschichte schmunzeln kann und sagen kann, ja, es stimmt, manchmal denkt man sich, hey, wozu habe ich mir die Mühe gemacht, wenn ich es doch nicht kontrollieren kann, ist es ja trotzdem auch eine Erfahrung, Dennis hat es auch schon angesprochen, die wir in unserem Alltagsleben immer wieder auch auf eine frustrierende Art, nicht so humorvoll, machen. Also, wie gesagt, meine Frau, die gönnt mir meine Zähne. Aber trotzdem, wenn ich in ihrer Situation gewesen wäre, hätte ich mir da schon gedacht, wofür habe ich mich eigentlich so angestrengt und diszipliniert? Die meisten von uns kennen die Frustration, wenn wir uns erst dazu überwinden, irgendeine mühsame Arbeit zu verrichten und dann später entdecken müssen, dass die ganze Arbeit scheinbar umsonst gewesen ist. So Momente, wo wir uns vom Universum richtig verarscht fühlen. Wo wir uns fragen, warum soll ich mir eigentlich die Mühe geben, wenn ich sowieso nicht sicher weiß, ob es sich auszahlt? Und das Interessante ist, wenn wir versuchen, Arbeitsleben auch aus einer Glaubensperspektive heraus zu reflektieren, dass genau dies die Perspektive ist, die unser Pilgerlied im ersten Vers ansetzt. Er versucht, Glaubensleben und Arbeitsleben zu vernetzen und fängt genau mit diesen Phasen an, die es im Arbeitsleben gibt, wo man sich scheinbar umsonst angestrengt hat, wo alle Mühe umsonst gewesen ist und sich irgendwie nicht auszahlt. Der Pilger malt in seinem Lied das Bild von zwei hart arbeitenden Menschen. Einmal haben wir dann einen Maurermeister, der mit seinen Angestellten tagelang schuftet, um so ein Haus hochzuziehen. Ja, die sitzen da in der prallen Sonne, schwitzen vor sich hin, versuchen da mit Lehm irgendwie dieses Ding immer weiter hochzuarbeiten. Und der Pilger schaut von außen drauf und sagt, wenn Gott selbst nicht bei denen mit in der prallen Hitze steht, in so einer Jeanshose, die Hände voller Lehm und mit anfängt, diese Steine zu formen und dieses Haus hochzubauen, dann ist die ganze Arbeit hier eigentlich umsonst gewesen. Eine Fehlinvestition in der Berliner Flughafen. Es wird Nacht, nächste Szene, wir sehen einen Nachtwächter. Der Nachtwächter hat morgens den ganzen Tag über bewusst immer wieder so kleine Powernaps gemacht, damit er nachts dann so richtig fit ist, hat sich einen Kaffee gekocht oder Mate-Tee, was auch immer, und ist jetzt dabei, dass er auf der Stadtmauer seine Runden dreht. Er beobachtet alles ganz genau, hat sich das alles getimt, wann er wo gewesen sein muss, um so einfach sicher zu gehen, dass er keine Räuber über die Mauer hopsen. Der Pilger schaut sich die Situation mit uns an und sagt, wenn Gott selbst nicht mit wach bleibt und auch einen Kaffee trinkt und mit ihm die Runden geht, dann könnte der Wächter eigentlich auch gleich ins Bett gehen. Denn wenn Gott nicht die Stadt behütet, wacht der Hüter umsonst. Und ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesen schon fast pessimistischen Worten. Ja? Wenn Gott hier nicht mit anpackt, geht hier sicher alles schief. Ich merke, gerade wenn es um den Beruf geht, dann mag ich solche Formulierungen eigentlich nicht. Ja? Irgendwie so negative Töne, selbst wenn es in der Liedform ist, weil ich denke mir, hey, naja, beim Beruf sowas zu machen, ist irgendwie fies. Ich meine, das habe ich doch gelernt, das kann ich doch wenigstens. Und ich könnte mir vorstellen, dass es den Zuhörern, als der Pilger das erste Mal sein Lied angestimmt hat, auch so gegangen ist. Und sie haben sich gedacht, ach, komm schon, wirklich so schlimm? Ich meine, es könnte doch sein, dass du jetzt gerade die einzigen risikoreichen Berufe genannt hast, also Hausbau, Sicherheitsdienst und Zahnreinigung. Aber vielleicht gilt das nicht für den Beruf, den ich gelernt habe. Vielleicht bin ich da doch schon ein bisschen sicherer in meinem Job. Ich meine, wenn der Herr nicht das Haus baut, mühen sich umsonst die daran bauen. Das klingt jetzt nicht gerade wie der American Dream, ja? Der amerikanische Traum, wo der Tellerwäscher anpackt, seine ganze Leistung in die Waagschale des Lebens wirft und plötzlich zum Millionär wird. Ja, verglichen mit diesem amerikanischen Traum klingt das hier eher wie ein frommer Albtraum. Professionell ausgebildete Fachkräfte versagen. Wie passt Psalm 127 zu diesen schmeichelhaften Worten, die James T. Adams 1931 das erste Mal formuliert hat und damit diesen amerikanischen Traum in Worte gefasst hat? Als er gesagt hat, ich träume von einem Land, in dem alle Menschen die Möglichkeit haben, aufgrund ihrer eigenen Fähigkeit und Leistung ein besseres, reicheres und erfüllteres Leben zu führen. Wie passt das zusammen? Und als hätte der Pilger diese Einwände seiner Zuhörer gehört, fängt er an, direkt über sie zu sprechen. In Vers 2. Er sagt, umsonst ist es, dass ihr früh aufsteht und spät euch niedersetzt, dass ihr Brot der Mühsal esst. Der Pilger sagt, wenn Gott nicht in deinem Büro am Schreibtisch neben dir sitzt und deine Arbeit mitverrichtet, dann garantiere ich dir, dass die ganze Anstrengung am Ende des Tages umsonst gewesen ist. Unabhängig davon, welchen Beruf du dir aussuchst, egal ob du Maurer, Türsteher, Pizzabäcker, Dachdeckerin, Finanzprüfer, Kinderkrankenschwester, Maschinenbauingenieurin, Student oder Pastor bist, wenn Gott diese Woche nicht dein Arbeitskollege ist, ist deine Anstrengung garantiert umsonst. Es ist auch egal, welche leistungssteigernden Maßnahmen du nimmst. Ja? Egal, ob du beim Aufstehen Eye of a Tiger laut aufdrehst, dann erstmal kalt duscht und rohe Eier zum Frühstück trinkst oder ob du morgens wirklich der Erste im Büro bist und spätabends der Letzte bist, der dann zuschließt hinter allen anderen. Egal, ob du als gute Nachtlektüre auf deinem Nachttisch den Ratgeber von Stephen Covey die 7 Wege zur Effektivität liegen hast. Deine Arbeit wird, und das tut weh, Deine Arbeit wird dadurch kein bisschen besser. Du wirst bloß immer müder. Adieu, amerikanischer Traum. Und das Ding ist, das klingt so radikal, dass es wehtut. Und genau das beabsichtigt dieser Psalm. Er will uns auf den Boden der Tatsachen bringen. Denn nur wenn wir anfangen, realistisch zu werden, können wir auch eine realistische Perspektive auf das bekommen, wer Gott ist und wer Gott in unserem Arbeitsleben sein kann. Auf der einen Seite haben wir diese Lebenserfahrung, die Leute unter 30 am liebsten verdrängen und Leute über 50 in der Regel bestätigen, dass viele Anstrengungen im Leben umsonst gewesen sind. Und auf der anderen Seite haben wir diese Deutung des Pilgers, der sagt, wenn Gott nicht persönlich mit anpackt, kannst du nächste Woche keinen einzigen Punkt auf deiner To-Do-Liste abarbeiten. Und das ist nicht nur jetzt ein kleines Statement in der großen Bibel, so, das nur ein einziges Mal vorkommt. Das ist eigentlich genau das, was Jesus auch im Neuen Testament selber gesagt hat, als er gesagt hat in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wir hören das, wir finden das unangenehm, irgendwie bedrohlich und irritierend. Und die Frage, die kommt, ist, wer ist denn dieser Gott, von dem scheinbar jeder kleinste Moment meines beruflichen Erfolges abhängig ist? Und dieser Gott wird hier vorgestellt. Es ist ein Gott, der arbeitet. Der Gott Israels ist ein Arbeiter. Und das ist in der damaligen Zeit überhaupt nicht selbstverständlich gewesen. Ja, es gab viele Mythen, was Götter tun und was sie nicht tun. Es gibt den Gilgamesch-Epos, irgendwelche babylonischen Geschichten. Und alle haben sich Gedanken gemacht, wer ist Gott und was hat Gott mit Arbeit zu tun. Und das Besondere ist, dass in der Umwelt, in der die Geschichten, die zur Zeit des Pilgers auch noch erzählt werden, Gott vor allem eine Art Sklavenhalter gewesen ist, der Menschen geschaffen hat, damit sie für ihn kochen, für ihn arbeiten, ihm vielleicht die Füße massieren, was weiß ich. Auf jeden Fall Menschen, die für Gott arbeiten. Menschen, die ausgebeutet werden, Menschen, die eigentlich wie Sklaven gehalten werden, ohne Rechte, ohne Privilegien, einfach nur dafür da, um zu funktionieren und Leistung zu bringen. Und der Gott der Bibel ist irgendwie ein ganz anderer Gott. Das sehen wir schon am Anfang in der Genesis, wenn wir uns die ersten zwei Kapitel der Bibel anschauen. Ja? Da ist ein Gott, der am Anfang arbeitet, nur Gott arbeitet, er ist der Schöpfer. Er ist da und schafft liebevoll einen paradiesischen Wohnraum. Er hält mit aller Kraft, mit der Kraft seiner Worte, alle Chaosmächte draußen, die in diesen Wohnraum irgendwie eindringen könnten. Und er schenkt dem Menschen das Leben und setzt ihn in diesen paradiesischen Ort. Und das Interessante ist, dass genau diese Aktivitäten auch in unserem Psalm, im Psalm 127 vorkommen. Gott kann scheinbar ein Haus bauen, in Vers 1, ja? Gott ist derjenige, der die Stadt bewacht. Und Gott ist derjenige, der Kinder Leben schenkt. Das heißt, das ist natürlich für mich als Theologiestudent und Trainee ein bisschen unbefriedigend, dass da nichts irgendwie noch Theologisches dabei ist, aber die Tätigkeiten, die er hier ausübt, sind Bauarbeiter, Türsteher und irgendwie auch Mutter. An der Stelle auch nochmal alles Gute zum Muttertag, Mama, falls du es dir anschaust. Ich schätze deine Arbeit. Einmal im Jahr. Das ist wieder soweit. Danke dir. Genau. Auf jeden Fall, Gott ist ein Gott, der arbeitet. Er arbeitet am Anfang, und zwar nur Gott für die Menschen, und er arbeitet auch während des Psalms immer noch. Der Pilger sagt, Gott ist ein Gott, der nicht aufgehört hat zu arbeiten. Und ich glaube, der Gedanke ist wirklich wichtig. Es ist nicht so, dass Gott einfach gesagt hat, okay, ich baue ein wunderschönes Schiff. Ja, so richtig groß mit Swimmingpool auf dem Deck 7 und Heimkino und allem Möglichen. Und dann schicke ich das Schiff los, schmeiße noch so eine Sektflasche hinten an den Bug ran und rufe, habt eine gute Fahrt. Ja? Sondern es ist so, dass Gott dieses Schiff liebevoll baut. Wirklich guckt, dass es auch stabil ist, dass da nicht irgendwie Wasser eindringen kann. Aber dass er die Kommandobrücke nie verlassen hat. Gott hat sein Schiff, hat diese Erde, hat diese Welt nicht verlassen. Und spätestens in Jesus sehen wir, als Gott Mensch wird, dass Gott viel lieber Todesqualen erleiden würde, als von Bord zu gehen. Ja? Und der Psalm nimmt diesen Gott, der ein Gott ist, der arbeitet und sagt, wenn dieser Gott nicht mit dir mitarbeitet, wenn dieser Gott nicht für dich arbeitet, ist alles umsonst. Aber mach dir keine Sorge. Gott ist ein Gott, der es liebt, mit anzupacken, der es liebt, zu arbeiten. Und er sagt diesen kleinen Satz, der schon fast zu einer Volksweisheit geworden ist: Dem Seinen gibt es im Schlaf. Das klingt auf den ersten Moment ganz nett. Ja, den Seinen gibt es im Schlaf, aber da ist auch eine tiefer liegende Wahrheit drin, die, glaube ich, extrem wichtig ist, wenn wir über Arbeit nachdenken. Dass Gott ein Arbeiter ist, bedeutet auch, dass Gott die Verantwortung für deine Arbeit übernimmt. Das bedeutet, dass Gott die Verantwortung für meine Arbeit übernimmt. Das bedeutet, dass ich letztendlich nur ein Mitarbeiter bin, dass ich mich einklinke in etwas, was Gott schon die ganze Zeit tut. Nicht nur am Anfang getan hat und an mir übertragen hat, sondern was Gott heute noch tut, in meinem Leben, in deinem Leben und in dieser Welt. Aber was machen wir dann, wenn wir solche Wochen haben, wie die, von denen Dennis am Anfang geredet hat? Wenn der Erfolg, der gefühlte Erfolg jedenfalls, über mehrere Tage vielleicht mal ausbleibt? Wenn ich wirklich denke, scheiße, Arbeit ist einfach nur zum Kotzen. Ich bin so froh, wenn wieder Urlaub da ist. Ich kriege hier gar nichts mehr geregelt, vielleicht in der Corona-Zeit erst recht. Was ist mit diesen Momenten, wo ich das Gefühl habe, dass mir auf der Arbeit wirklich nichts gelingt? Und dass ich auch nicht das Gefühl habe, dass Gott da jetzt irgendwie mitarbeitet, sondern dass einfach nichts passiert, obwohl ich mich anstrenge. Ich muss sagen, das ist für mich selber extrem herausfordernd, weil ich auf der einen Seite selber in solchen Momenten merke, dass Gott eigentlich gerade an mir arbeiten möchte. Ja? Und trotzdem ist da immer eine Sache, die ihn irgendwie hindert. Und das bin ich. Ja, da ist mein persönlicher Stolz, ja, dass ich eigentlich lieber, selbst für lieber den American Dream leben würde, anstatt mich jetzt hier nach diesem Pilgerlied zu richten. Ja, ich merke, dass etwas in mir sich den Erfolg, auch im Beruf, viel lieber verdienen würde, als ihn geschenkt zu bekommen. Und dieser Grundimpuls, der sitzt bei mir ziemlich tief und vielleicht kennst du das auch. Dass man irgendwie denkt, okay, nee, bei meinem Beruf, da bin ich der Kompetente. Kann sein, dass in geistlichen Angelegenheiten, so spiritueller Natur, dass ich da Gott frage, aber hey, für meine Arbeit zu beten, meine Arbeit wirklich auch in der Abhängigkeit zu Gott irgendwie durchzubuchstabieren, das kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Gestern war wieder so ein Moment für mich. Also ich habe an der Predigt hier gearbeitet und bin fertig geworden. Es war kurz vor Mitternacht. Und ich hatte auch schon den Drucker davor mal überprüft, ob der funktioniert, weil es ist ja manchmal so eine tückische Geschichte mit Druckern. Und ich will also 11:45 mein Dokument ausdrucken und der Drucker funktioniert nicht. Und ich merke, dass da was mit mir passiert, dass da so ein kritischer Moment ist. Ja, auf der einen Seite wäre jetzt die Möglichkeit, mich irgendwie abzulenken von meiner Hilflosigkeit. Es könnte funktionieren, indem ich anfange, mir irgendeine Serie anzugucken. Dafür war zu wenig Zeit. Es kann damit zu tun haben, dass ich irgendwie den Schuldigen suche. In dem Fall habe ich dann meine Frau erstmal angeblufft, wieso sie beim Staubsaugen den Stecker vom Drucker rausgezogen hat und habe gesagt, nur weil du den Stecker rausgezogen hast, funktioniert jetzt der Drucker nicht mehr, was eigentlich total doof ist. Und ich war richtig grantig. Ich habe versucht, Lösungen zu finden, habe Stefan um Mitternacht angerufen, habe gesagt, Stefan, kann ich zu dir rüberlaufen, dein Auto holen, dann mit dem Auto zur FTH fahren und es bei der FTH, der Hochschule, ausdrucken. Also falls du einen Drucker hast, ich brauche noch solche Freunde wie dich, weil dann muss ich nicht mehr zur FTH fahren. Genau, und war jedenfalls richtig angespannt. Und während ich in diesen Stressmodus komme, ja, und bei der Arbeit denke, scheiße Daniel, jetzt läuft's hier schief, jetzt hängt hier alles an dir, muss ich plötzlich an diese Predigt denken, die ich seit einer Woche schreibe. Und denke mir so, ja, ups. So, wenn ich der Herr das Dokument ausdruckt, ja, dann sitzt da umsonst und macht die Abdeckklappe von dem Patronenregister auf und zu und drückt immer wieder neu drauf. Und es war ein doofes Gefühl. Und ich habe gemerkt, ich habe zwei Optionen. Ich habe entweder die Option A, so zu reagieren, wie ich auf der Arbeit immer reagiere, ja, mich irgendwie erst voll reinzuhängen, dann Schuldigen zu suchen dafür, wenn es wirklich nicht klappt, und mich im schlimmsten Fall einfach abzulenken und mein Erfolgserlebnis woanders zu suchen. Oder jetzt in dem Moment bewusst abzuwarten. Meine Abhängigkeit von Gott anzunehmen. Und einfach kleine Schritte zu gehen, die vielleicht lösungsorientiert sein könnten, und darauf zu vertrauen, dass Gott das Boot steuert. Denn letztendlich musste ich mir dann letzte Nacht eingestehen, ist Gott dafür verantwortlich, ob diese Predigt hier stattfindet oder nicht? Ja. Es wäre jetzt auch keine Schande gewesen, wenn die Musiker noch ein paar Lieder gespielt hätten. Aber auf jeden Fall war es so, dass Gott dann tatsächlich Verantwortung übernommen hat. Meine Frau hat gegoogelt und hat herausgefunden, wie man Druckerpatronen von Brava irgendwie täuschen kann. Dann haben wir kleine Alufolie ausgeschnitten, haben die an die Stelle getan, wo die in dem YouTube-Tutorial gesagt haben, dass sie da hinkommen soll. Und tatsächlich, es hat funktioniert. Ja. Und das Interessante ist, dass wenn ich mich für Option 1 entscheide, ja, und sage, okay, wenn ich merke, ich bin abhängig auf der Arbeit von Gott und eigentlich will ich das alles nicht und ich flüchte aus dieser Situation, dann passiert eine Sache mit mir. Sobald dieser Tiefpunkt vorbei ist und es wieder bergauf geht, werde ich wieder selbstzufriedener, aber nicht dankbarer. Die Dankbarkeit, die stellt sich nicht ein. Und ich merke, dass mein Arbeitsleben und mein Glaubensleben feinsäuberlich voneinander getrennt sind. Wenn ich aber mich für Option 2 entscheide und meine Abhängigkeit von Gott in den Momenten, wo ich das Gefühl habe, es klappt auf der Arbeit nicht, bewusst annehme und kleine Schritte weitergehe, wo ich mir Mühe gebe und darauf vertraue, dass Gott derjenige ist, der trotzdem das Boot steuert, dann erlebe ich, wie Gott mir oft schon mitten im Tiefpunkt eine Dankbarkeit schenkt, die unbeschreiblich ist. Ja? Und die auch danach, wenn dieser Tiefpunkt vorbei ist und es wieder bergauf geht, anhält. Und plötzlich erlebe ich in diesen Momenten, gerade da, wo ich das Gefühl habe, ich arbeite hier umsonst, dass es eine Chance ist, dass Gottes Nähe auch in meinem Berufsalltag reinstrahlt. Jedenfalls so, dass ich es wahrnehme. Vielleicht strahlt er auch so schon da rein. So eine Art kritische Phase, könnte man sagen. Die Momente, wo ich mich frage, mühe ich mich hier eigentlich umsonst? Und hier entscheidet sich, ob mein Arbeitsleben und mein Glaubensleben sich vernetzen oder nicht. Und Psalm 127, er versucht genau das uns deutlich zu machen. Was es bedeutet, Glauben und Arbeit zusammenzudenken. Ja, der Pilger lässt damals seine Bauprojekte dreimal im Jahr für mehrere Tage ruhen. Für die Zeit seiner Abwesenheit engagiert er einen Wachmann. Und dann macht er sich auf diese Pilgerreise und singt mit uns dieses Lied. Psalm 127. Und Psalm 127 erinnert ihn jedes Mal daran, wenn er die Zeilen singt, dass in der Zeit seiner Abwesenheit jemand anderes gegenwärtig ist und im Verborgenen weiterarbeitet. Denn der Gott Israels ist ein Arbeiter. Dieser Gott liebt es anzupacken, Häuser zu bauen und sie mit Leben zu füllen. Der Gott Israels schenkt Sicherheit und durchlebt mit uns die Stürme des Lebens. Und gerade in den mühsamen Momenten, wo nichts gelingt, erinnert uns sein Geist daran, dass der Gott Israels niemanden für seine Leistungen bezahlt. Er beschenkt seine Mitarbeiter.